Der Regen hatte sich verzogen, als ich vor dem alten Haus meiner Kindheit stand. Die Einfahrt war noch dieselbe, leicht abschüssig, mit dem Riss in der Mitte, der sich über die Jahre nie verändert hatte. Ich schloss den Wagen ab und blickte auf die Fassade, deren weiße Farbe inzwischen ins Graue übergegangen war. Es roch nach feuchtem Holz und Laub, nach Erinnerung und etwas anderem, das ich nicht benennen konnte. Emily war bereits ausgestiegen und hielt Ben an der Hand, der ungeduldig an ihrem Arm zerrte. Unser Sohn war 3 Jahre alt, aufgeweckt, neugierig und vollkommen ahnungslos, worauf wir uns hier eingelassen hatten. »Also, das ist es?« fragte Emily, halb neugierig, halb kritisch. Ich nickte. »Hier bin ich aufgewachsen.« Ihre Augen glitten über die Fenster, die knarrende Veranda, das windschiefe Gartentor. Es wirkt kleiner, als ich es mir vorgestellt hatte. »Es wirkt immer kleiner, wenn man zurückkehrt«, sagte ich, »mehr zu mir selbst als zu ihr.« Drinnen war alles beinahe exakt so, wie ich es verlassen hatte. Der Geruch nach altem Teppich und Möbelpolitur schlug mir entgegen wie eine Zeitkapsel. Die Wanduhr über dem Kamin tickte noch, wenn auch mit unregelmäßigem Rhythmus. Das Wohnzimmer war unverändert. Die vergilbten Vorhänge, die ausgeblichene Couch, auf der mein Vater jahrelang Zeitung gelesen hatte, und der Sessel, in dem meine Mutter ihren Tee trank. Ich ging langsam die Treppe hinauf und betrat mein altes Kinderzimmer. Der Türgriff war kalt. Die Holzdielen unter meinen Füßen knarrten an genau denselben Stellen wie früher. Ich ließ meine Hand über die Kante des Schreibtisches gleiten, jenem Ort, an dem ich Hausaufgaben gemacht hatte, 12 Jahre lang. Die Oberfläche war abgewetzt, aber unversehrt. Alles war da. Die blauen Vorhänge, das Modellflugzeug, das von der Decke hing und sogar der kleine Bücherstapel auf dem Nachttisch, den meine Mutter mir nie weggeräumt hatte. Der Raum war kleiner, als ich ihn in Erinnerung hatte. Oder ich war einfach größer geworden. Aber irgendetwas fühlte sich falsch an. Nicht bedrohlich, aber unruhig. Und dann kam sie zurück. Die Erinnerung, die mich seit Jahrzehnten heimsuchte. Der 4. Juli. Damals. Ich war 6 Jahre alt gewesen. Die Parade war wie jedes Jahr das größte Ereignis im Ort. Der gesamte Stadtkern war abgesperrt, Familien breiteten Decken auf dem Gehweg aus, Kinder liefen mit kleinen Plastikfähnchen umher, aßen Zuckerwatte, lachten, schrien, lebten. Ich saß auf dem Bordstein, direkt neben Claire Johnson. Sie war aus meiner ersten Klasse, trug 2 Zöpfe und ein leuchtend gelbes Kleid mit winzigen weißen Blumen. Ich erinnere mich noch genau daran. Die Blaskapelle spielte gerade etwas Schrilles, vermutlich eine schiefe Version von Stars and Stripes Forever, als ich mich zu ihr wandte, um ihr Popcorn anzubieten. Doch sie war nicht mehr da. Ihr Platz war leer. Keine Spur von ihr, als wäre sie nie dort gewesen. Ich blinzelte, sah mich um. Vielleicht war sie aufgestanden. Vielleicht hatte sie ihre Eltern gesucht oder musste zur Toilette, aber ich konnte sie nirgendwo entdecken. Die Menge feierte weiter, die Musik spielte, Eltern lachten, Kinder jubelten. Niemand schien sie zu vermissen. Ich zupfte am Hemd meines Vaters und zeigte auf den leeren Platz. »Wo ist Claire hin?« Er folgte meinem Finger, sah kurz hin, dann wieder zur Parade. »Wer, mein Junge?« »Claire. Sie war doch eben noch hier.« Seine Stimme klang seltsam angespannt, flach. »Wahrscheinlich ist sie bei ihren Eltern.« Und dann kam meine Mutter. Sie kniete sich neben mich, ihre Hand auf meiner Schulter, sanft, aber fest. »Vielleicht musste sie nach Hause«, sagte sie. Aber sie sah dabei nicht mich an, sondern meinen Vater. Nach der Parade fragte ich herum. Niemand wusste, dass Claire überhaupt da gewesen war. Als ich sie am nächsten Abend beim Abendessen erwähnte, tauschten meine Eltern diesen Blick. Den Blick, den Erwachsene für uns Kinder nicht bestimmt hatten. Einen, den sie für geheim hielten, obwohl ich ihn sehr wohl bemerkte. Die Johnsons sind weggezogen, Schatz, sagte meine Mutter, während sie mein Hühnchen in kleine Stücke schnitt, obwohl ich längst selbst mit dem Messer essen durfte. Manchmal müssen Familien ganz plötzlich wegziehen, sagte mein Vater und aß schneller als sonst, ohne Blick, ohne Freude. Innerhalb einer Woche war Claire Johnson aus den Erinnerungen verschwunden. Die Kinder in meiner Klasse erwähnten sie nicht mehr. Als ich meine Lehrerin darauf ansprach, warum Claires Platz in der Klasse leer war, runzelte sie kurz die Stirn. Der ist für neue Schüler. Aber ich vergaß sie nicht. Ich erinnerte mich an ihr Lachen, daran, wie sie beim Vorlesen immer die Erste war, die sich meldete, wie sie ihre Buntstifte mit jedem teilte. Ich erinnerte mich an ihr gelbes Kleid und die Lücke zwischen ihren Vorderzähnen. Der Raum in meinem Elternhaus war derselbe geblieben. Doch ich war nicht mehr derselbe. Ich war zurückgekehrt, weil ich glaubte, dass ich endlich bereit war, mich dem zu stellen, was ich damals nicht verstand. Doch der Ort hatte nicht vergessen. Und etwas sagte mir, dass das, was ich erlebt hatte, kein Zufall gewesen war. Es war der Anfang eines Musters. Und dieses Muster würde bald wieder beginnen. In exakt 6 Tagen war wieder der 4. Juli. Und mein Sohn Ben war jetzt im selben Alter wie Claire damals. Ich war 10 Jahre alt, als es wieder geschah. Es war erneut der 4. Juli. Ein warmer, windstiller Tag voller Stimmen, Musik und dem Geruch von gegrilltem Fleisch und Karamell. Die Parade verlief wie immer. Ich stand etwas weiter vorn am Straßenrand, weil ich älter war und meine Eltern mir erlaubten, mich ein wenig von ihnen zu entfernen. Ich erinnere mich an die glänzenden Helme der Feuerwehrleute, an die quietschende Blaskapelle und an das Lächeln der Schönheitskönigin auf dem mit Girlanden behangenen Wagen. Und ich erinnere mich an Jake Martinez. Er war 6 Jahre alt, ein lebhafter Junge mit wuscheligem Haar und einer Vorliebe für alles, was Räder hatte. Ich kannte ihn aus der Nachbarschaft. Wir waren nicht direkt befreundet, aber ich hatte oft gesehen, wie er mit seinem Skateboard über die Einfahrt seines Hauses jagte. Jake war da, zu Beginn der Parade. Ich sah ihn bei der Musiktribüne stehen, wo er mit 2 älteren Jungs spielte. Sie lachten, bewarfen sich mit Konfetti und hielten Limonadebecher in den Händen. Als die letzten Wagen vorübergezogen waren und die Feuerwehr mit aufgedrehten Sirenen das große Finale einläutete, war Jake verschwunden. Ich bemerkte es erst, als ich zu seinen Freunden zurückblickte. Sie standen da, lachten, aber Jake war nicht mehr bei ihnen. Ich wartete, sah mich um, ging ein paar Schritte. Kein Jake. Niemand schien ihn zu suchen. Die Jungs, mit denen er gespielt hatte, erwähnten ihn mit keinem Wort. Ich sprach einen von ihnen an, einen mit Sommersprossen und einem USA-Hut. »Wo ist Jake hin?« Er sah mich an, runzelte die Stirn, dann zuckte er mit den Schultern. »Welcher Jake?« Zu Hause fragte ich meine Eltern. Ihre Gesichter blieben leer. »Die Familie Martinez?« fragte ich. »Die sind weggezogen«, sagte mein Vater, ohne aufzusehen. »Irgendwo nach Kansas, glaube ich.« Es war exakt wie bei Claire Johnson. Da wusste ich, das war kein Zufall. Ich begann, ein Notizbuch zu führen, versteckt unter der Matratze zwischen meinen Comics und Taschenlampen. Auf der ersten Seite schrieb ich mit zitternder Hand »Claire Johnson, 1989 Jake Martinez, 1993 2 Namen«, 2 Kinder, beide zwischen 5 und 7 Jahren. Beide verschwunden während der Parade, beide angeblich weggezogen. Niemand erinnerte sich an sie oder wollte sich erinnern. Mit 12 Jahren trat Noah Rodriguez in mein Leben. Ich mochte ihn. Wir spielten gelegentlich Baseball im Hinterhof der Grundschule. Er hatte eine ältere Schwester und sein Vater arbeitete im kleinen Elektroladen am Marktplatz. Noah war im Sommer 1997 genau 6 Jahre alt. Und wieder war es der 4. Juli. Wieder standen Familien entlang der Hauptstraße, Kinder mit Eis in den Händen, Eltern mit Fotoapparaten. Ich hielt Noah im Auge, als wäre ich der Einzige, der begriff, dass er in Gefahr war. Und doch, kurz nach dem Veteranenzug, zwischen dem Werbewagen des Supermarkts und der Schützenvereinigung, war Noah fort. Nicht langsam entfernt, nicht weggerannt, einfach nicht mehr da. Die Erklärung kam noch am selben Abend. »Rodriguez? Ach ja«, sagte meine Mutter beiläufig, während sie Spaghetti servierte. »Die sind spontan umgezogen. Millerville, glaube ich.« »Ohne sich zu verabschieden?«, fragte ich. Meine Stimme war ruhig, aber innen brannte es. »Manche Leute gehen eben schnell.« Ich notierte, »Noah Rodriguez, 1997.« Ich brauchte keine Beweise mehr. Ich hatte das Muster. Alle 4 Jahre. Ein Kind zwischen 5 und 7. Parade. Verschwinden. Familien angeblich weggezogen. Ein Vakuum aus Erinnerungen, als hätte jemand gezielt Spuren verwischt. Und dann war da das Schweigen. Nicht das normale Schweigen, das aus Unwissenheit entsteht, sondern ein schweres, absichtliches Schweigen. Ein Wegsehen. Ein Erinnerungsverlust, der zu perfekt war. Ich fing an, alle Zeitungen der letzten Jahre durchzublättern, lokale Blätter, Gemeindejournale. Keine Vermisstenanzeigen, keine polizeilichen Nachforschungen, keine Abschiedsmeldungen in den Spalten für Umzüge, nichts. Ich versuchte, mit Freunden zu reden. Niemand konnte sich an Claire erinnern, oder an Jake, oder an Noah. Und wenn doch, dann nur vage. War da nicht mal ein kleiner Junge mit so einer roten Mütze? Keine Ahnung, vielleicht meinst du jemand anderen. In meinem Notizbuch schrieb ich unter die Liste, alle 4 Jahre, immer Parade, immer Schweigen. Ich fragte mich, wie tief das ging, wer es wusste und warum niemand etwas sagte. Einmal fragte ich meinen Großvater, der damals noch lebte, ob er sich an Claire Johnson erinnerte. Er war ein schweigsamer Mann, verbrachte die meiste Zeit auf der Veranda mit Pfeife und Zeitung. Als ich ihren Namen nannte, hielt er inne, legte die Pfeife beiseite und musterte mich lange. Dann sagte er, manche Dinge verschwinden. Und manche Fragen sollte man nicht stellen, Junge. Er griff wieder nach der Pfeife und sprach kein weiteres Wort dazu. Damals verstand ich nicht, was er meinte. Heute verstehe ich zu viel. Die Liste unter meiner Matratze wurde mein stummer Zeuge. 3 Namen, 3 Jahre, 3 Opfer, wie ich sie nannte. Ich war überzeugt. Es war kein Zufall. Es war ein System. Aber ein System, wofür? Ich wusste es noch nicht. Nur, dass ich es eines Tages herausfinden würde und dass ich dafür bereit sein musste, wenn es wieder geschah. Der nächste, 4. Juli, rückte näher. Ich war 14 und ich hatte vor, endlich Antworten zu finden. Ich war 14 Jahre alt, als ich mich entschloss, nicht länger zu schweigen. 8 Jahre lang hatte ich das Muster beobachtet, notiert, überprüft. 3 Kinder waren verschwunden. Claire, Jake und Noah. Und niemand außer mir schien sich zu erinnern, dass sie überhaupt existiert hatten. Ihre Namen wurden nie erwähnt, ihre Fotos nie gezeigt, ihre Häuser bald neu bewohnt, als wäre nichts gewesen. Doch ich wusste es besser. Ich erinnerte mich. Ich hatte die Notizen, die Augenblicke, die unausgesprochenen Blicke zwischen Erwachsenen. Und ich wusste, früher oder später würde es wieder geschehen. Es war ein lauer Abend im Juni. Das Licht draußen wurde schwächer, der Himmel färbte sich violett und durch das offene Fenster drang der Duft von frisch gemähtem Gras. Mein Vater saß im Wohnzimmer auf seinem Sessel und las die Zeitung, wie er es immer tat. Meine Mutter saß gegenüber und füllte ein Kreuzworträtsel aus. Es war eine dieser gewöhnlichen, ruhigen Abende, in denen die Welt noch in Ordnung zu sein schien. Ich wusste, dass ich den Moment nicht länger aufschieben konnte. »Ich muss euch etwas fragen«, sagte ich laut, meine Stimme fester, als ich sie erwartet hatte. Mein Vater senkte langsam die Zeitung. Meine Mutter hielt inne, der Stift über dem Papier, ihre Hand wie eingefroren. »Was ist los, David?«, fragte mein Vater. Ich schluckte. Was ist wirklich mit Claire Johnson passiert? Die Stille, die folgte, war tief und schwer. Mein Vater erstarrte. Die Zeitung war in der Bewegung, auf den Couchtisch gelegt zu werden, eingefroren. Meine Mutter sah mich an, ihre Lippen leicht geöffnet, als wolle sie etwas sagen, doch da war nichts. Kein Wort, nur Stille. »Wir haben dir das doch erklärt, Schatz«, sagte meine Mutter schließlich, ihre Stimme ungewohnt vorsichtig. »Die Johnsons sind damals umgezogen. Es war eine plötzliche Entscheidung.« »Nein«, entgegnete ich. »Es war während der Parade. Ich war da. Sie saß neben mir. Und dann war sie weg. Einfach verschwunden. Ihr habt gesagt, sie sei weggezogen, aber das stimmt nicht.« Ich sah, wie sich die Haut auf der Stirn meines Vaters spannte. Er legte die Zeitung langsam auf den Tisch, doch seine Hände zitterten leicht. »Was ist mit Jake Martinez? Oder Noah Rodriguez?« fuhr ich fort. »Alle 4 Jahre, immer während der Parade, immer Kinder zwischen 5 und 7. Und dann diese Geschichten vom plötzlichen Wegzug. Ich habe eine Liste. Ich habe alles aufgeschrieben.« Meine Mutter stand plötzlich auf. Ihr Kreuzworträtselheft fiel zu Boden. Sie ging schnell auf mich zu und legte ihre Hände auf meine Schultern. Nicht sanft, sondern fest, als wolle sie mich von etwas zurückhalten. Ihre Fingernägel gruben sich leicht in meine Haut. »Du musst damit aufhören«, sagte sie leise, fast beschwörend. »Du musst aufhören, diese Fragen zu stellen.« Ich starrte sie an. Ihre Augen waren voller Angst, nicht Wut. Angst vor etwas, das weit über ein verschwundenes Mädchen hinausging. »Warum sagt mir niemand die Wahrheit?«, fragte ich. Mein Vater kam langsam hinzu. Er wirkte plötzlich müde. Müder als je zuvor. Sein Gesicht war fahl, seine Augen umrahmt von tiefen Schatten. Er legte seine Hand auf meinen Hinterkopf, wie er es früher manchmal getan hatte, wenn ich krank war oder schlecht geträumt hatte. »Manche Dinge«, begann er, »sind größer als wir. Größer als das, was wir verstehen oder für richtig halten.« Ich schüttelte den Kopf. »Das ergibt keinen Sinn.« Meine Eltern sahen sich über meinen Kopf hinweg an. Ein langer, stiller Blick. Dann nickte mein Vater kaum sichtbar. »Keep walking«, sagte er. Ich runzelte die Stirn. »Was?« Er wiederholte es. »Keep walking, das ist alles, was ich dir jetzt sagen kann, wenn du älter bist, wenn du musst, wirst du verstehen, was das bedeutet.« Meine Mutter zog mich in eine Umarmung, sie flüsterte in mein Haar, »Ich hoffe nicht, aber wahrscheinlich wirst du es.« Danach sprachen wir nie wieder darüber. Wenn ich es ansprach, schüttelte mein Vater nur den Kopf und wiederholte die Worte »Keep walking«, als wären es nicht nur Worte, sondern ein Befehl, eine Regel, ein Mantra gegen das Unvermeidliche. 2 Jahre später, an einem kühlen Oktobertag, starben sie. Ein LKW hatte angeblich die Kontrolle verloren, die Bremsen versagt. Der Unfall geschah auf der Landstraße Nummer 9 am frühen Nachmittag. Sie kamen vom Einkaufen zurück, wie es hieß. Der Fahrer überlebte. Verwirrt, aber mit nur leichten Verletzungen. Die Polizei stellte keine technischen Defekte fest. Die Bremsen funktionierten. Keine Erklärung, keine Schuld. Ich erbte das Haus. Ihr erspart es. Und 1000 unbeantwortete Fragen. Ich durchsuchte ihre Unterlagen, hoffte auf Hinweise, auf Tagebücher, Briefe, irgendetwas. Aber ich fand nur das Kreuzworträtselheft meiner Mutter auf der letzten Seite angehalten, mitten in einem Wort, und die Zeitung meines Vaters sorgfältig zusammengelegt, als hätte er sie an diesem Tag noch einmal lesen wollen. Doch ich vergaß nie. Nicht Claires gelbes Kleid. Nicht die Liste in meinem Notizbuch. Nicht den Ausdruck in den Gesichtern meiner Eltern, als ich das Schweigen brach. Und vor allem nicht die beiden Worte, die mein Vater mir mitgab. Keep walking. Ich wusste damals nicht, was sie bedeuteten, aber ich spürte, dass sie irgendwann mein einziger Kompass sein würden. 20 Jahre waren vergangen, seit Claire Johnson auf jenem Bordstein einfach verschwunden war. Ich war nun 34 Jahre alt, verheiratet mit Emily, Vater eines Sohnes. Wir lebten in meinem alten Elternhaus, das inzwischen mir gehörte. Die Zimmer waren renoviert, das Dach einmal neu gedeckt worden, aber die Grundstruktur war unverändert geblieben. Die Böden knarrten noch immer an denselben Stellen. Das alte Bücherregal im Wohnzimmer roch noch nach Tabak, obwohl niemand seit Jahren darin geraucht hatte. Es war, als hielte das Haus seine Vergangenheit unter der Oberfläche verborgen, wie ein stilles Becken, in dem sich die Schatten der Erinnerung sammelten. Ben war 3 Jahre alt, ein aufgeweckter, fröhlicher Junge mit leuchtenden Augen und einer unerschöpflichen Neugier. Alles in ihm erinnerte mich an das, was ich verloren hatte und alles, was ich nie wieder verlieren wollte. Die Kalenderseite an unserem Kühlschrank zeigte den 28. Juni. 6 Tage bis zur Parade. Ich hatte mir nie vorgenommen, in Willow Creek zu bleiben. Nach dem Unfall meiner Eltern wollte ich weg, so weit weg wie möglich. Doch wie es oft ist, traten die Gründe für das Bleiben schleichend ein. Erst war es das Erbe, dann Emilys Schwangerschaft, dann der Gedanke, dass ein ruhiger Ort gut für ein Kind sei. Willow Creek sah noch immer aus wie eine Postkarte, weiße Zäune, rote Briefkästen, gepflegte Vorgärten. Die Kriminalitätsrate war niedrig. Die Schule hatte einen guten Ruf. Es gab keine Naturkatastrophen, keine Überschwemmungen, keine wirtschaftlichen Zusammenbrüche. Alles war ruhig. Fast zu ruhig. Emily liebte das Städtchen. Sie war in der Nachbarstadt aufgewachsen, kannte ländliche Strukturen, mochte das Gemeindeleben. Für sie war Willow Creek ein Glücksfall. Für mich war es ein Spiegelkabinett aus Erinnerungen und dunklen Vorahnungen. Ich hatte ihr nie von Claire erzählt. Oder von Jake. Oder von Noah. Ich hatte nie das Notizbuch gezeigt, das ich nach wie vor unter einer losen Diele im Schlafzimmer aufbewahrte. Es war voller Namen, Zeitpunkte, Beobachtungen. Und die letzte Notiz war unvollständig. Ein leerer Platz, der mich anstarrte wie ein schwarzes Loch. Emily wusste, dass ich den 4. Juli nicht mochte. Sie hielt es für eine Eigenart, vielleicht ein Kindheitstrauma. Ich hatte es ihr nie ausgeredet. Jedes Jahr hatte ich Gründe gefunden, der Parade zu entgehen. Ein Ausflug, ein Besuch bei Verwandten, eine vorgetäuschte Magenverstimmung. Doch dieses Jahr war alles anders. Ben war im perfekten Alter. 3 Jahre alt. Noch ein Jahr, bis er in den gefährdeten Bereich fiel. Ich konnte den Gedanken kaum ertragen, dass er, mein Sohn, eines Tages zu einer dieser Lücken werden könnte, zu einem weiteren Namen auf meiner Liste. Ich merkte, wie ich begann, jede Bewegung in der Stadt zu beobachten. Ich achtete auf Nachbarn, auf Gespräche, auf wer beim Metzger wie lange mit wem sprach. Ich sah Mütter, die ihre Kinder fester an die Hand nahmen, wenn sie durch den Park gingen. Ich sah Blicke, die sich kreuzten und schnell wieder abwandten. Ich sah ältere Männer, die mich mit seltsamer Anerkennung grüßten, als hätten sie etwas erkannt, das ich noch nicht benannt hatte. Und dann kam der Tag, an dem Emily die Worte aussprach, die mich innerlich erzittern ließen. »Mrs. Patterson war heute hier«, sagte sie, während sie Wäsche zusammenlegte. »Sie wollte wissen, ob wir Ben für den Kinderkostümwettbewerb bei der Parade anmelden.« Ich blieb stehen. Das weiße Hemd in meiner Hand rutschte zu Boden. Emily bemerkte meine Reaktion. »Was ist?« Ich zwang mich zu einer Antwort. »Vielleicht sollten wir dieses Jahr die Parade auslassen, einen Ausflug machen. Nur wir drei.« Sie runzelte die Stirn. »Du hast doch selbst gesagt, Ben soll schöne Erinnerungen haben, und er freut sich so sehr auf die Feuerwehrautos.« »Ja, aber vielleicht wäre ein Tag am See besser. Ruhiger, keine Menschenmengen.« Sie setzte sich, legte den Pullover, den sie in der Hand hielt, langsam auf ihren Schoß. »Daryl«, sagte sie zum ersten Mal mit dieser Mischung aus Geduld und Sorge in der Stimme, »es ist jedes Jahr dasselbe. Du willst nicht zur Parade. Du bist angespannt, wirst still. Ich habe es akzeptiert. Aber jetzt betrifft es auch Ben. Er liebt diese Stadt. Er hat keine dunklen Erinnerungen daran. Ich wollte etwas sagen, alles sagen. Die Liste, die Muster, die Namen, das Schweigen, die Worte meines Vaters. Doch ich tat es nicht. Stattdessen nickte ich und sagte, du hast recht. In mir tobte ein Sturm. Ich wusste, dass ich lügen musste, dass ich mich vorbereiten musste, dass ich, wenn es soweit war, bereit sein musste, alles zu tun. Denn ich konnte den Gedanken nicht ertragen, Ben in dieser Stadt zur Parade zu schicken, ohne dass ich wusste, was wirklich geschah. Und ich wusste tief in mir, dass der 4. Juli diesmal anders werden würde, dass ich diesmal die Wahrheit finden würde. Oder sie mich. Der Morgen des 4. Juli brach mit ungewöhnlicher Stille an. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als wir das Haus verließen, aber in meinem Magen lag ein bleiernes Gewicht. Ben hüpfte fröhlich neben mir her, gekleidet in sein kleines Kostüm, eine blaugoldene Jacke mit Knöpfen, dazu eine Dreispitzmütze, die ihm ständig über die Augen rutschte. Emily hatte sie selbst genäht. Sie war stolz darauf. Ich hätte sie ihr aus der Hand reißen und verbrennen können. Doch ich lächelte. Ich sagte, wie süß Ben aussehe, und ich hielt seine Hand fester, als ich es vielleicht sollte. Wir reihten uns in den Strom der Menschen, die sich zur Hauptstraße bewegten. Überall klangen Lachen, Gespräche, Musik. Es roch nach Popcorn, Sonnencreme und heißen Brezeln. Familien breiteten Picknickdecken aus, Kinder liefen mit kleinen Plastikfahnen durch die Menge. Emily deutete auf einen Platz vor der Bank. »Hier sieht man alles gut«, sagte sie. Ich nickte. Es war derselbe Platz, an dem ich vor 28 Jahren neben Claire Johnson gesessen hatte. Ich zwang mich, nicht daran zu denken. Die Parade begann wie jedes Jahr. Die Highschool-Blaskapelle führte den Zug an, gefolgt von geschmückten Wagen der örtlichen Unternehmen, der Feuerwehr, dem Gemeinderat. Alle winkten. Alle lächelten. Ben saß auf Emilys Schultern, klatschte begeistert und rief, »Da sind die Feuerwehrautos!« Ich stand daneben, mit trockenem Mund und flackerndem Blick. Ich zählte die Kinder. Ich beobachtete die Eltern. Ich notierte in Gedanken, welche Familien fehlten. Die Hendersons mit ihrer 4-jährigen Tochter, nicht da. Die Martins mit ihren Zwillingsjungen, auch nicht zu sehen. Noch 3 weitere Familien, deren Kinder zwischen 5 und 7 waren, fehlten. Es war kein Zufall. Vielleicht hatten sie das Muster erkannt. Vielleicht waren sie gewarnt worden. Durch Zeichen, Blicke, Gespräche auf dem Friedhof oder in einem Flur der alten Kirche. Vielleicht hatten sie verstanden, was auch ich begonnen hatte zu begreifen, dass es eine Ordnung gab in Willow Creek. Eine dunkle Logik hinter dem Glanz und dem Fest. Ich hörte Emilys Stimme kaum, als sie sagte, »Ben muss mal zur Toilette.« »Ich bring ihn«, sagte ich sofort, ohne zu zögern. Ich half Ben von ihren Schultern. Er nahm meine Hand und wir drängten uns durch die Menge zu den mobilen Toiletten, die am Rande eines Parkplatzes aufgestellt worden waren, etwas abseits vom Hauptgeschehen. Der Lärm der Parade verklang mit jedem Schritt, ersetzt durch Vogelgezwitscher, Stimmen in der Ferne, das Quietschen eines rostigen Metalltores. »Da vorn«, sagte ich, und Ben deutete auf die letzte Kabine in der Reihe. Ich öffnete sie, überprüfte sie kurz und sagte, »Okay, geh ruhig rein. Ich warte direkt hier draußen.« Er nickte ernsthaft und zog die Tür zu. Ich stand mit dem Rücken zur Kabine, die Hände in den Hosentaschen, den Blick auf das Gedränge in der Ferne gerichtet. Ich konnte Musik hören, lautes Johlen. Irgendein Bürgermeister winkte wahrscheinlich gerade aus einem Oldtimer heraus. 30 Sekunden vergingen, dann 40. Ich drehte mich zur Tür um und fragte, »Ben, bist du fertig?« Keine Antwort. Ich klopfte leicht. Keine Reaktion. Die Tür stand einen Spalt offen. Ich stieß sie auf. Die Kabine war leer. Die Luft darin war kühl. Kein Geruch, kein Geräusch. Kein Kind. Ich trat einen Schritt zurück. Mein Blick huschte über den Parkplatz, die Menschen in der Nähe, die Büsche am Rand. Ich begann zu laufen. »Ben!« rief ich. »Ben!« Nichts. Nur ein leichter Wind, der über den Asphalt strich. Ein paar Eltern mit kleinen Kindern standen in der Nähe, warfen mir verwirrte Blicke zu. Ich rannte zu einer Frau mit einem Kinderwagen. »Haben Sie einen kleinen Jungen gesehen?« 3 Jahre alt, blaue Jacke, Dreispitzhut. Sie schüttelte den Kopf, überrascht. »Tut mir leid.« Ich fragte den Nächsten. Und den Nächsten. Immer dieselbe Reaktion. Bedauern. Gleichgültigkeit. Niemand hatte etwas gesehen. Niemand hatte aufgepasst. Ich rannte zurück zur Parade, durch die Menge, vorbei an winkenden Senioren und Kinderwagen. Die Musik war lauter, greller, Menschen lachten. Ich schrie Bens Namen, doch mein Ruf ging unter. Dann sah ich Emily. Sie stand an derselben Stelle, wo wir sie verlassen hatten. Ihre Miene war erwartungsvoll, dann verwirrt, dann entsetzt, als sie mich ohne Ben auf sie zustürmen sah. »Wo ist er?« fragte sie. Ich konnte kaum atmen. Mein Herz raste. Ich schüttelte den Kopf. »Er war eben noch da«, flüsterte ich. »Ich habe ihn keine halbe Minute aus den Augen gelassen.« Ihr Gesicht wurde bleich. Sie taumelte einen Schritt zurück. Ich drehte mich wieder zur Menge, schrie seinen Namen. Menschen blickten sich um. Einige mit echtem Erschrecken. Doch die meisten, sie wirkten merkwürdig unbeteiligt. Nicht überrascht, nicht besorgt. Eher wie Zuschauer. Wie Teil eines alten, oft geprobten Theaterstücks. Ein älterer Mann, den ich aus dem Eisenwarenladen kannte, sah mich an. Sein Blick war schwer. Nicht kalt, aber wissend. Er senkte langsam den Kopf. Neben ihm stand Mrs. Chen von der Post, die Frau, die mir jeden Dezember ein Päckchen mit Weihnachtsmarken schenkte. Auch sie sah mich an. Für einen Moment spiegelte sich in ihrem Gesicht so etwas wie Trauer. Dann wandte sie sich ab, als ob sie nicht mehr hinschauen konnte. Ich wusste es in diesem Moment. Ben war nicht einfach verschwunden. Er war genommen worden. Wie Claire. Wie Jake, wie Noah. Das Muster hatte sich erfüllt. Nach 20 Jahren Schweigen hatte es wieder zugeschlagen. Und diesmal war es mein Kind. Doch ich würde es nicht geschehen lassen. Ich würde nicht nur zusehen. Ich würde tun, was mein Vater nicht konnte. Ich würde nicht einfach weitergehen. Ich würde ihn suchen. Und ich würde die Wahrheit finden. Selbst wenn sie mich verschlingt. Ich rannte. Weg von der Parade, weg von der Musik, den Luftballons, dem falschen Lächeln auf den Gesichtern der Menschen, die sich weigerten zu sehen, was wirklich geschah. Meine Schritte hallten über den leeren Gehweg, während ich blind der Richtung folgte, die sich in mein Gedächtnis eingebrannt hatte, eine Erinnerung, die nicht aus Worten bestand, sondern aus einem Gefühl, eine Ahnung. Ein altes Wissen, das mein Vater mir mit seiner bloßen Präsenz hinterlassen hatte. Keep walking. Ich dachte an die vielen Nachmittage meiner Kindheit, als er mit dreckigen Stiefeln aus dem Wald zurückkam. Wortlos, das Gesicht angespannt, die Augen leer. Ich hatte geglaubt, er sei wandern gewesen. Vielleicht jagen. Jetzt wusste ich, dass es etwas anderes gewesen war. Ich bog in die Seitenstraße ein, die zur alten methodistischen Kirche führte. Das Gebäude stand still und verlassen in der Mittagssonne. Die Fenster warfen lange, staubige Schatten auf den trockenen Rasen. Neben dem Kirchenschiff befand sich ein kleiner Friedhof. Dahinter begannen die Wälder. Und dort, zwischen zwei alten Eichen, sah ich es. Eine Öffnung im Unterholz, zu schmal, um auf natürliche Weise entstanden zu sein, umrahmt von Moos und Brombeeren, aber klar erkennbar, wenn man wusste, wonach man suchte. Zu beiden Seiten des Pfades lagen kleine Steine, sorgfältig angeordnet, nicht zufällig, sondern in einem Muster. Wegweiser. Ich trat hindurch, ließ die Parade und das Licht der Stadt hinter mir. Der Wald verschluckte die Geräusche. Nur mein Atem und das Knacken der Äste unter meinen Schuhen blieben übrig. Der Pfad war schmal, aber eindeutig. Der Boden war hart und festgetreten, nicht wie ein Wildwechsel, sondern wie etwas, das regelmäßig begangen wurde, vielleicht seit Jahrzehnten, vielleicht länger. Die Bäume wurden dichter, der Weg steiler. Die Luft war kühler hier, fast feucht. Ich roch Erde, Moder und etwas anderes, etwas Süßliches, das mich an alte Bücher erinnerte und an feuchte Keller, in denen niemand mehr leben sollte. Dann sah ich es. Ein Berghang aus blankem Fels, überwuchert mit Ranken. Doch dort, wo sich die Pflanzen verdichteten, war eine Form zu erkennen, eine Öffnung. Keine Höhle, kein natürlicher Spalt, sondern ein Durchgang. Von Menschen gemacht. Ich schob das grüne Geflecht zur Seite und trat ein. Der Tunnel war kühl, das Gestein glatt und von Zeit geschliffen. Ich schaltete die Taschenlampe meines Handys ein. Der Strahl tanzte über Wände, in die mit der Hand Nischen geschlagen worden waren, manche rund, andere rechteckig, als hätten dort einst Lampen oder Gegenstände gestanden. Die Stufen führten abwärts, immer weiter, immer tiefer. Ich wusste nicht, wie viele es waren, vielleicht 50, vielleicht 100. Ich zählte sie nicht. Dann öffnete sich der Tunnel zu einem Raum. Es war keine Höhle, es war ein Saal. Die Decke wurde von gewaltigen Holzbalken getragen, schwarz vom Alter, von der Zeit, vielleicht auch von Feuer. Der Boden war eben, aus Steinplatten zusammengesetzt, die mit rötlichen Schlieren durchzogen waren. An den Wänden hingen Ketten, nicht viele, aber genug, um Fragen zu stellen, deren Antworten ich fürchtete. In der Mitte des Raumes stand eine Gestalt, regungslos, in eine rote Robe gehüllt mit einer tiefen Kapuze, die das Gesicht verbarg. Die Hände hingen locker an den Seiten, die Finger waren blass und dünn. Ich blieb stehen, keine 10 Schritte von ihr entfernt. Meine Lampe zitterte leicht in meiner Hand. Dann sprach sie: Du bist gekommen. Gut. Dein Vater hatte recht. Die Stimme war weder männlich noch weiblich, weder jung noch alt. Sie klang, als käme sie nicht aus einem Mund, sondern aus dem Raum selbst. Der Ton vibrierte in den Wänden, ließ das Licht tanzen, brachte die Luft zum Flimmern. »Wo ist mein Sohn?«, fragte ich. Meine Stimme klang hohl. Die Gestalt rührte sich nicht. Willow Creek existiert unter einem alten Pakt. Er sichert den Wohlstand der Gemeinde, ihren Schutz, ihre Stabilität. Im Gegenzug wird dem großen Beobachter alle 4 Jahre ein Kind übergeben. Das Opfer hält das Gleichgewicht. Ich schüttelte den Kopf. Das ist Wahnsinn. Es ist Ordnung, sagte die Gestalt. Es ist das, was dein Vater akzeptierte, was seine Eltern akzeptierten, was jede Familie hier eines Tages akzeptieren muss. Ich will meinen Sohn. Die Kapuze bewegte sich leicht. Ein Finger zeigte auf eine dunkle Nische in der Wand. Ich richtete den Lichtstrahl dorthin und mein Herz setzte aus. Ben saß dort, still, regungslos, aufrecht auf einem steinernen Stuhl, die Hände ruhten auf seinen Knien. Die Augen waren offen, aber leer, als sähe er durch mich hindurch. Was habt ihr mit ihm gemacht? Er ist in Sicherheit, sagte die Stimme. Er spürt keinen Schmerz, keine Angst. Der Beobachter hat ihn bereits angenommen, doch die Übergabe ist noch nicht abgeschlossen. Ich machte einen Schritt vor, aber die Gestalt hob die Hand. Du hast eine Wahl, wie alle Eltern vor dir. Ich blieb stehen. Du kannst deinen Sohn hier lassen oder ein anderes Kind benennen, das seinen Platz einnimmt. Mir wurde schwindelig. Mein Magen zog sich zusammen. Ich hörte Blut in meinen Ohren rauschen. Was? Ein Ersatz. Eine Familie, die nicht verwurzelt ist. Ein Kind, das kaum jemand kennt. Die Wahl liegt bei dir. Der Pakt muss erfüllt werden. Das ist Mord. Es ist das Fundament dieser Stadt, deines Hauses, deiner Arbeit, deiner Sicherheit. Ohne das Opfer endet alles. Chaos, Krankheit, Unglück werden folgen. Du kennst die Geschichte deiner Eltern. Du weißt, was mit jenen geschieht, die sich weigern. Ich dachte an den Unfall, die angeblich versagten Bremsen, das Fehlen jeder Erklärung. Du hast bis Sonnenuntergang Zeit, sagte die Gestalt. Sie hob ein altes Buch, dessen Einband aus abgewetztem Leder bestand, und reichte es mir. Ich nahm es. Meine Hände zitterten. Blättere, wenn du bereit bist. Die Gestalt trat zurück, wurde wieder zur Statue. Ich stand da, allein, mit dem Buch der Namen, mit der Wahl. Ben regte sich nicht. Seine Brust hob und senkte sich ruhig. Er sah aus wie ein Kind, das schlief. Aber es war kein Schlaf. Es war Schweigen, Stillstand, Warten. Ich schlug das Buch auf und begann zu lesen. Die Zeilen tanzten vor meinen Augen. Namen, Adressen, Alter, Bemerkungen am Rand. Neu in der Stadt. Keine Verwandten, kaum soziale Bindungen. Der Pakt war nicht nur ein Mythos. Er war organisiert, dokumentiert, strukturiert. Ich blätterte weiter und wusste, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Noch bevor die Sonne unterging. Noch bevor es zu spät war. Noch bevor der Beobachter selbst entschied. Das Buch war schwer. Nicht nur im Gewicht, sondern in der Bedeutung. In seinen Seiten steckten Leben. Kinder, die an Fensterscheiben malten. Kinder, die murmeln. In der Einfahrt verloren. Kinder, die Eltern hatten, die sie liebten. So wie ich Ben liebte. Die Schrift war sorgfältig, handgeschrieben, in schwarzer Tinte. Kein Computer, kein Druck. Zeile um Zeile, Spalte um Spalte. Namen, Geburtsdaten, kurze Bemerkungen. Manche Worte waren verwischt, als hätte jemand beim Schreiben geweint. Ich hielt den Atem an und blätterte. Toby Brown, 4 Jahre alt, Familie neu zugezogen, keine Verwandten in der Region, wohnt auf der Maple Street. Vater, Fabrikarbeiter, Mutter, Kellnerin. Sozial kaum vernetzt. Ich kannte den Jungen. Hatte ihn ein paar Mal gesehen, wie er im Vorgarten seines kleinen Hauses spielte. Meist allein. Er wirkte schüchtern, klein für sein Alter. Er hatte dunkle Haare und ein leises Lachen, das ich nur ein einziges Mal gehört hatte, als Emily ihm beim Vorbeigehen ein Bonbon schenkte. Meine Hände krampften sich um die Buchdeckel. Ich wollte das Buch zuschlagen. Ich wollte zurücklaufen, Ben auf den Arm nehmen und mit ihm davonrennen, so weit weg wie möglich. Aber ich erinnerte mich an die Worte der Gestalt. Der Beobachter wirkt über die Grenzen der Stadt hinaus. Ich dachte an meine Eltern, an ihre Blicke, an ihre Angst, die nie Worte fand, an den Satz meines Vaters, keep walking. Ein Befehl, keine Ermutigung. Ich blickte auf Ben. Er saß immer noch da, ohne Furcht, ohne Bewegung. Seine Augen waren weit geöffnet, aber leer. Es war, als wäre er eingefroren, aufgehoben in einer Zeitblase. Der Beobachter hatte ihn berührt, ihn markiert, und wenn ich nichts tat, würde er ihn ganz nehmen. Ich schlug die Seite mit Tobys Namen auf und starrte sie lange an. Ein Kind für ein Kind. Ein Leben gegen ein Leben. Wenn ich nichts tat, würde ich Ben verlieren. Er würde verschwinden, so wie Claire, Jake und Noah. Und niemand würde sich an ihn erinnern. Er wäre ausradiert. Nicht nur aus dem Leben, sondern aus dem Gedächtnis der Stadt. Selbst Emily würde sich vielleicht bald nicht mehr an ihn erinnern, als hätte es ihn nie gegeben. Das Buch zitterte in meinen Händen. »Dieser hier«, sagte ich. Meine Stimme war kaum hörbar, aber in der dunklen Kammer hallte sie nach wie ein Hammerschlag. Die Gestalt im roten Gewand hob den Kopf, als hätte sie auf genau diese Worte gewartet. Sie trat näher, legte eine knochige Hand auf die Seite, auf der Tobys Name stand, und nickte langsam. »Die Wahl ist getroffen«, sagte sie. Etwas veränderte sich im Raum. Die Luft wurde dichter, fast elektrisch. Die Steine unter meinen Füßen fühlten sich wärmer an, als wäre etwas erwacht, das tief im Fels geschlafen hatte. »Was passiert jetzt?«, fragte ich. Meine Stimme klang brüchig. »Du wirst mit deinem Sohn zurückkehren«, sagte die Gestalt. »Er wird sich an nichts erinnern. Er wird sein wie zuvor. Die Übergabe wird abgeschlossen und der Pakt bleibt bestehen. Der Beobachter ist zufrieden.« Ich drehte mich zu Ben um. Seine Lider zuckten. Dann blinzelte er. Langsam, als käme er aus einem tiefen Schlaf zurück. Seine Augen klärten sich. Er sah mich an. »Papa«, sagte er, »wo sind wir?« Ich trat zu ihm, fiel auf die Knie und schloss ihn in die Arme. Er war warm, lebendig, ganz der Alte. »Wir gehen nach Hause«, flüsterte ich. »Wir gehen zurück zu Mama.« Ich hob ihn hoch. Er schmiegte sich an meine Schulter. Die kleine Dreispitzmütze rutschte dabei zu Boden. Ich ließ sie liegen. Die Gestalt trat zur Seite, öffnete den Weg zurück zur Treppe. »Erinnere dich an deine Entscheidung. Das Gleichgewicht bleibt gewahrt.« Ich sagte nichts mehr. Ich ging, Schritt für Schritt. Ben ruhte an meiner Schulter und ich fühlte seinen Herzschlag gegen meine Brust. Der Aufstieg durch den Tunnel schien länger als der Weg hinunter. Vielleicht, weil ich schwerer war. Nicht vom Kind in meinen Armen, sondern vom Wissen auf meinen Schultern. Am Ausgang wartete das Licht. Ich trat hinaus. Die Sonne stand tief, der Himmel war orange. Hinter mir verschloss sich der Wald. Vor mir lag die Kirche, still wie zuvor. Die Parade war vorbei, die Straßen fast leer. Ich rief Emily an. »Ich habe ihn gefunden«, sagte ich. »Er hat sich hinter der Kirche versteckt. Alles ist gut.« Und ich schwor, ihre Tränen würden die Wahrheit niemals erfahren. Ich hatte Ben gerettet und Toby Brown verurteilt. Der Preis war bezahlt, das Gleichgewicht gewahrt. Aber ich hatte etwas zurückgelassen, das ich nie wieder zurückholen konnte. Ein Teil von mir. Und in 4 Jahren würde es wieder beginnen. Ben schlief auf dem Rückweg zur Parade mit dem Kopf an meiner Schulter ein, als sei nichts gewesen. Sein Atem war ruhig, gleichmäßig, kindlich. Kein Anzeichen von Angst, keine Spur der dunklen Stille, in der er gefangen gewesen war. Die Manipulation des Beobachters war vollständig. Er erinnerte sich an nichts. Die Menschenmenge hatte sich bereits aufgelöst, als wir wieder in die Hauptstraße einbogen. Papierschnipsel und bunte Bonbonverpackungen wehten über den Asphalt, während die letzten Besucher ihre Klappstühle zusammenklappten und sich verabschiedeten. Es war, als hätte es nie eine Parade gegeben, als hätte der Tag nie stattgefunden. Ich entdeckte Emily in der Nähe des alten Bankgebäudes. Sie sprach gerade mit Mrs. Chen und einem Mann, den ich nicht kannte. Ihre Hände bewegten sich hektisch, ihr Gesicht war bleich, die Augen gerötet. Als sie uns sah, riss sie die Arme hoch und rannte auf uns zu. »Ben!« Sie nahm ihn aus meinen Armen, presste ihn fest an sich und flüsterte immer wieder seinen Namen. »Was ist passiert? Wo wart ihr? Ich bin fast durchgedreht.« Ich zwang ein Lächeln. »Er war hinter der Kirche. Ich glaube, er ist dort hingelaufen, um irgendwas zu sehen. Ich habe ihn schließlich gefunden.« Emily trat einen Schritt zurück und musterte mich. »Du warst weg, lange. Niemand hat euch gesehen, nicht einmal jemand, der euch weglaufen sah.« »Wir haben uns verlaufen«, sagte ich leise. Er ist gerannt und ich bin ihm einfach gefolgt. Ich wollte ihn nicht aus den Augen verlieren. Sie nickte langsam. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, aber sie stellte keine weiteren Fragen. Nicht jetzt. Vielleicht nie. Einige Nachbarn kamen zu uns, klopften mir auf die Schulter, sagten Dinge wie »Bin froh, dass alles gut ist« oder »Das hätte böse enden können«. Ich hörte sie kaum. Ihre Stimmen waren gedämpft, wie aus der Tiefe eines Brunnens, und immer wieder sah ich Blicke, kurze, wissende Blicke, von älteren Bewohnern, von jenen, die den Pakt kannten. Mrs. Chen sagte nichts weiter, doch als sie sich umdrehte, war da ein winziges Nicken in meine Richtung. Kein Lächeln, nur ein stilles Einverständnis, eine Anerkennung. Ich war nun einer von ihnen. Wir gingen nach Hause. Emily trug Ben, der inzwischen wieder eingeschlafen war, und ich trug die Leere in mir wie ein zu schwerer Mantel. Später, am Abend, saßen wir im Garten. Emily hatte Hotdogs auf den Grill gelegt und Ben kritzelte mit Kreide auf den Gehweg. Von Zeit zu Zeit lachte er. Ein echtes, fröhliches Kinderlachen, das mir jedes Mal wie ein Dolch durchs Herz stach. Emily beugte sich zu mir. »Ich hab gehört, die Browns ziehen weg.« Ich erstarrte. »Was?« Mrs. Patterson meinte, sie hätten schon am Morgen gepackt. Einfach so, mitten während der Parade. Keine Ankündigung, kein Abschied. Ich nickte langsam. Das ist merkwürdig. Ja, sehr. Sie haben sogar Spielzeug im Garten zurückgelassen. Der kleine Junge, Toby, glaube ich, war nie besonders oft draußen. Aber trotzdem. Einfach so verschwinden? Ich sagte nichts. Ich starrte auf Ben, der gerade mit blauer Kreide einen lächelnden Dinosaurier auf den Pflasterstein malte. Emily runzelte die Stirn. Glaubst du, es ist was passiert? Ich schüttelte den Kopf. Nein. Manche Leute verschwinden einfach, ohne dass man es versteht. Sie betrachtete mich lange, sagte aber nichts weiter. Die Nacht brach an. Die Nachbarn zündeten Feuerwerkskörper, Raketen stiegen in den Himmel, goldene Lichtschweife glitzerten über den Dächern. Ben saß auf meinem Schoß, lachte und zeigte auf die Explosionen, die sich in seinen Augen spiegelten. Ich hielt ihn fest. Fester, als ich es sollte. Ich sagte ihm, dass ich ihn liebe. Immer wieder. Er lächelte, sagte, »Ich dich auch, Papa.« Doch tief in mir wusste ich hatte ihn nicht nur gerettet. Ich hatte einen anderen verurteilt. Und das war kein Heldentum. Es war Tauschhandel, roh, eiskalt und endgültig. Am nächsten Morgen war das Haus der Browns leer. Die Vorhänge hingen schief, die Haustür war abgeschlossen, aber der Rasen war ungemäht. Ein kleiner roter Ball lag noch auf dem Gehweg. Toby war weg. Die Nachbarschaft akzeptierte es mit einem Schulterzucken. »Neue Stelle für den Vater«, sagte jemand beim Bäcker. »Unerwartetes Angebot«, sagte eine andere. »Familien müssen manchmal spontan handeln.« Niemand stellte Fragen. Und bald würde niemand mehr wissen, dass die Browns überhaupt hier gelebt hatten. Das war der Mechanismus. So funktionierte Willow Creek. Ein Opfer, ein Schweigen, ein Vergessen. Ich hatte nun meinen Platz im System eingenommen. Der Pakt war erfüllt. Für weitere 4 Jahre. Die Tage vergingen, doch die Zeit schien sich seltsam zu verhalten. Mal schlich sie zäh wie Teer, dann raste sie wieder in einem unwirklichen Strudel an mir vorbei. Jeder Tag brachte Sonnenaufgänge, Spielzeuge auf dem Wohnzimmerteppich, Brotdosen und gute Nachtgeschichten. Und doch lag über allem ein Schleier, den nur ich sehen konnte. Ein grauer Film aus Schuld und Wissen, den man nicht abwischen konnte. Ben lachte viel. Zu viel. Sein Lachen war so hell und leicht, dass es in mir etwas zerbrach. Denn jedes Mal, wenn er mich ansah und Papa sagte, sah ich ein anderes Kind vor mir. Ein Kind, das jetzt nicht mehr existierte. Ein Kind, das in der Dunkelheit zurückgelassen worden war, für meinen Sohn. Emily bemerkte die Veränderung. Natürlich bemerkte sie es. Ich lächelte seltener, sprach leiser, lag wach, wenn sie längst schlief. Ich verbarg meine Augen hinter Sonnenbrillen, auch an bewölkten Tagen. Ich sagte, ich sei überarbeitet, ich brauche einfach etwas Zeit. Und sie glaubte mir. Oder sie wollte es glauben. Eines Tages, es war ein Donnerstag, saß ich mit Ben auf dem Spielplatz hinter der Kirche. Er schaukelte, seine kleinen Beine traten rhythmisch in die Luft. Ich saß auf der Bank, neben mir ein älterer Mann mit verwaschenem Hemd und rauen Händen. Ich kannte ihn nicht gut. Er war der Großvater eines der anderen Kinder. Er rauchte eine Pfeife. Der Rauch roch nach Vanille und Asche. »Du hast es also getan«, sagte er plötzlich, ohne mich anzusehen. Ich erstarrte. »Ich verstehe nicht«, antwortete ich nach einem Moment. Er blies den Rauch aus. »Doch, tust du. Wir erkennen einander. Wir, die wir gewählt haben.« Ich sagte nichts. Er nickte langsam, als hätte ich trotzdem geantwortet. »Ich habe meinen Neffen geopfert«, sagte er nach einer Weile. »Vor 22 Jahren. Meine Frau hat es nie erfahren. Er war ein gutes Kind, klug, ein wenig schüchtern. Er liebte Bücher über Drachen.« Ich schluckte schwer. »Und?«, fragte ich. »Wie lebt man damit?« Er lachte leise. Ein heiseres, trauriges Lachen. »Man lebt, aber nicht mehr ganz.« Ich sah ihn an. Seine Augen waren trüb, aber nicht leer. Da war etwas in ihnen, eine Art Klarheit, die ich von anderen Gesichtern in dieser Stadt nie gesehen hatte. »Die Stadt lässt uns leben«, sagte er. »Aber sie vergisst nie. Und sie erinnert uns, durch Blicke, durch Stille. Die anderen, die es wissen, sie begrüßen uns anders, kürzer, knapp, keine langen Gespräche, nur Anerkennung, wie bei Eingeweihten.« Er stand auf, klopfte sich die Hose ab. »Es kommt nie wieder gut«, sagte er, »aber es bleibt still.« Dann ging er. Langsam, mit schlurfenden Schritten. Ich sah ihm nach, bis er zwischen den Bäumen verschwand. An diesem Abend, nachdem Ben eingeschlafen war, öffnete ich das alte Notizbuch meines Vaters. Ich hatte es im Keller gefunden, eingeklemmt zwischen Werkzeugkisten und einem verstaubten Jagdmesser. Es war voll mit kurzen Einträgen, nie länger als ein paar Zeilen. Namen, Orte, Beobachtungen. Ich blätterte zu einer Seite nahe dem Ende. Die Schrift war krakeliger dort, als hätten seine Hände gezittert. »Der Beobachter ist älter als alles hier. Der Pakt ist älter als die Stadt. Vielleicht älter als Gott. Ich habe mein Kind gerettet. Aber zu welchem Preis?« Ich höre ihn manchmal in meinen Träumen und ich weiß, er vergisst nie. Darunter war mein Name notiert. Nur mein Vorname. Kein Kommentar, kein Satz. Nur mein Name. Schwarz auf Grau. Ich schloss das Buch. In den Wochen danach wurde mir immer mehr bewusst, dass ich nicht allein war. Beim Einkaufen, beim Autofahren, beim Elternabend im Kindergarten. Überall erkannte ich sie. Andere, die gewählt hatten. Ihre Blicke waren tiefer, wacher, aber auch schwerer. Wir nickten einander kaum merklich zu. Wir sprachen nie über das, was geschehen war. Das war Teil des Pakts. Und doch verband uns etwas. Eine Art unsichtbarer Faden, gesponnen aus Schuld, Schweigen und Gewissheit. Die Gewissheit, dass das, was wir getan hatten, niemals vergehen würde. Einmal, beim Aussteigen aus dem Auto, hörte ich Ben leise summen. Ein Lied, das ich nicht kannte. Es war nicht fröhlich. Eher eintönig. Fast wie ein Wiegenlied, aber ohne Trost. Ich fragte ihn, woher er es kannte. Er zuckte mit den Schultern. »Ich glaube, ich hab's geträumt.« Ich sagte nichts. Ich zwang ein Lächeln. Und ich zitterte. In dieser Nacht begann ich zu schreiben. Nicht für mich, sondern für ihn. Für Ben. Ein Heft, das ich verstecken würde, bis er eines Tages alt genug war. Alt genug, um zu verstehen, was geschehen war. Nicht nur in Willow Creek, sondern in seinem Leben. In unserer Familie. Denn ich wusste, was kommen würde. Der Pakt verlangte nicht nur Opfer. Er forderte Wiederholung. Und eines Tages würde Ben selbst Vater sein. Und dann würde die Frage wieder gestellt werden. Wie bei mir. Wie bei meinem Vater. Und was würde er antworten? Vielleicht: Keep walking. Der Winter kam früh in Willow Creek. Schon Anfang November lagen feine Eisschichten auf den Fenstern, als wollte die Kälte die Welt vor dem ersticken, was unter der Oberfläche der Stadt lauerte. Alles war stiller als sonst. Selbst der Wind, der sonst durch die Baumwipfel der Ahornbäume rauschte, klang gedämpft, als würde er sich ducken. Ich verbrachte mehr Zeit im Arbeitszimmer. Nicht, weil ich musste, sondern weil ich nicht anders konnte. Das Notizbuch meines Vaters lag immer neben mir, aufgeschlagen an der Seite, auf der mein Name stand. Manchmal starrte ich es minutenlang an, ohne zu blinzeln. Das Schreiben für Ben hatte Form angenommen. Es war keine einfache Chronik mehr, sondern ein umfassender Bericht über alles, was ich gesehen hatte, was ich wusste, was ich vermutete, über den Pakt, über die Liste, über den Beobachter, über die Wahl, die getroffen werden musste. Ich hielt nichts zurück. Kein Detail, keine Scham, kein Zögern. Denn ich wusste, eines Tages würde Ben das Buch brauchen. Nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann. Und wenn es soweit war, sollte er vorbereitet sein. Er sollte wissen, was auf dem Spiel stand und warum ich es getan hatte. Ich versteckte das Manuskript unter der losen Diele im Schlafzimmer. So wie mein Vater sein Notizbuch unter einer alten Werkzeugkiste versteckt hatte. Es war beinahe rituell. Ein geheimes Vermächtnis, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde, wie ein Fluch in Leder gebunden. Emily wusste von nichts. Vielleicht spürte sie, dass etwas nicht stimmte. Aber sie fragte nicht mehr. Wir lebten in einer stillen Übereinkunft. Manchmal umarmte sie mich länger als nötig, manchmal sah sie mich an, als wolle sie etwas sagen, dann doch schwieg. Ben wuchs. Er wurde stärker, neugieriger. Und manchmal wirkte er nachdenklicher, als ein Kind in seinem Alter sein sollte. An einem Nachmittag im Dezember saßen wir auf der Veranda, in Decken eingewickelt. Er schaute auf die schneebedeckte Straße, die sich durchs Viertel schlängelte, und sagte: Papa, warum ziehen so viele Leute hier weg? Ich zuckte zusammen. Was meinst du? Naja, die Browns sind weg, die Familie Lang auch, und gestern haben meine Freunde erzählt, dass Leo aus der dritten Klasse auch bald wegzieht. Ich zwang mich zu einem Lächeln. Manche Leute finden Arbeit woanders. Oder suchen neue Häuser. Er nickte langsam. Aber ich sah es in seinen Augen. Dieses seltsame, stille Erfassen, das mehr dahinter lag. Kinder spüren solche Dinge mehr, als wir Erwachsenen wahrhaben wollen. Dann sah er mich an. Papa, hast du mich mal verloren? Mein Herz setzte für einen Moment aus. Die Luft schien stillzustehen. Ich zwang meine Stimme, ruhig zu bleiben. Was meinst du, mein Schatz? Ich hatte mal einen Traum. Ich war in einem Raum mit dunklen Wänden. Und jemand hat gesagt, ich soll warten, dass du mich holen kommst. Und dann warst du da. Aber vorher war es ganz still, ganz kalt. Ich schwieg. Er spielte mit einem Zipfel der Decke. Aber war nur ein Traum, oder? Ich nickte langsam. Nur ein Traum. Er sagte nichts weiter. Aber ich wusste, dass das, was in ihm geschlummert hatte, nicht völlig verschwunden war. Ein Abdruck blieb. Immer. In der Nacht träumte ich von der Gestalt im roten Gewand. Doch diesmal sprach sie nicht. Sie stand einfach da, vor meinem Bett, still, der Mantel wie flüssiges Blut im Licht des Mondes, und ich wusste, der Beobachter hatte nicht vergessen. 4 Jahre. Das war die Frist. So wie bei meinem Vater. So wie bei mir. Und irgendwann, in einer fernen Zukunft, würde Ben vor derselben Wahl stehen. Mit zitternden Händen ein Buch halten, in dem Namen standen. Vielleicht der Name eines Kindes, das ich kannte. Vielleicht ein völlig Fremder. Er würde dann an mich denken. An mich. Seinen Vater. Würde er mich verfluchen? Oder verstehen? Ich hoffte auf Letzteres. Doch sicher war ich mir nie. Und während draußen der Schnee fiel, leise und unerbittlich, hörte ich in meinen Gedanken ein Flüstern. Kein Geräusch, sondern eine Präsenz. Ein alter Satz, weitergereicht durch Generationen. Ein Vermächtnis in nur 2 Worten. Keep walking.